Ja, ich freue mich außerordentlich, heute mit Eugen Drewermann zu sprechen, einem der führenden Vertreter der Friedensbewegung im deutschsprachigen Raum, der eigentlich mich sehr geprägt hat in meiner Arbeit, den ich sehr schätze. Und darum ist mir eine Freude und eine Ehre, Herr Drewermann, heute mit Ihnen dieses Gespräch über den Frieden zu führen.
Die Freude ist ganz bei mir. Ich habe aus Ihren Büchern viel gelernt an Argumentationshilfe. Und ich bin froh, eine solche Stimme zu hören, anerkannt zu sehen. Was Sie schreiben, sollte einem ehrlichen Leser einleuchten.
Das ist schön, dass wir uns als Friedensbewegte sozusagen treffen. Wir treffen uns ja in schwierigen Zeiten. Wir sind hier in Bayern, in der Nähe von München, aber im Nahen Osten brodelt es. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas aus dem Gazastreifen heraus einen Angriff auf Israel gemacht. Man spricht von 1300 Toten. Und danach hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gesagt, er möchte jetzt Krieg führen und er bombardiert gerade jetzt, während wir sprechen, den Gazastreifen. Wir beide sind uns ja in der Art verbunden, dass wir sagen, du sollst nicht töten. Ja, das ist unsere Leitlinie. Und trotzdem sind wir hier jetzt in einer Situation, wo wir uns mit Gewalt konfrontiert sehen. Wie ordnen Sie das ein? Was geht Ihnen durch den Kopf im Moment?
Es ist schwierig, weil die deutsche Politik ganz und gar auf der Seite Israels und der Verteidigungsberechtigung Israels gegenüber der terroristischen, verbrecherischen Hamas in Stellung gebracht wird. Das Problem ist aber komplizierter. Was die Hamas gemacht hat, ist ein Verbrechen. Sie hat Menschen getötet, wahllos. Aber bei allen Verbrechen sollten wir uns fragen, welche Gründe sie haben. Es hat keinen Sinn, sie abzustrafen und dementsprechend die Täter mit der Todesstrafe hinrichten zu wollen. Die Hamas hat eine Geschichte, die seit 50 Jahren den Raum Gaza in ein Freiluftgefängnis verwandelt. 2 Millionen Menschen, die völlig rechtlos sind. Mhm. Norbert Blüm hat als deutscher CDU-Mitglied im Parlament noch, vor 15 Jahren etwa war es, ein Buch geschrieben über die Zustände in Israel im Umgang mit den Arabern. Er war sich das schuldig. Das dürfte nicht der Fall sein, weil Israel in den Augen der Deutschen, belastet durch die Shoah, ein Recht hat auf eine Sonderstellung. Ich möchte beginnen eigentlich damit, dass keinerlei Vergeltung bisher einen Konflikt hat lösen können.
Ja.
Was die Hamas gerade gemacht hat, ist so ähnlich, wie wenn man Menschen wie Tiere hinterm Gitterstäben eines Gefängnisses hält, aber nicht genügend aufpasst, dass sie ausbrechen könnten. Tun sie das, werden sie genau das machen, was die Hamas gemacht hat. Sie werden morden, egal wen. Es ist eine Explosion, die stattfindet. Aber was steht denn dahinter? Wie geht man mit Menschen um? Verglichen wird jetzt gerne der Ausbruch der Hamas mit dem, was Amerika erlitten hat, 9/11. Mhm. Der Vergleich ist nicht ganz verkehrt. Die Frage müsste sein, warum hassen sie uns so? Manche haben das sich gefragt, 2001. Und die einzig mir als Christen, als Mitmenschen einleuchtende Antwort darauf haben nicht die Kirchen gegeben, sondern der Buddhist, der Dalai Lama. Ich war in Süditalien und hörte ein Interview nachts um 3.
Ja.
Und da sagte der Journalistin, was jetzt passiert ist, ist eine große Chance für die Nicht-Gewalttätigkeit. Wie, Eure Heiligkeit? A big chance for non-violence. Die Frau war völlig überfordert, aber der Dalai Lama meinte, auf ein Verbrechen dieser Größenordnung müsste sich unser Denken politisch von Grund auf ändern. Wir müssten das, was wir als böse abstrafen wollen, in den Ursachen angehen und uns daran neu bewerten und erneuern selber. Was hat dazu beigetragen, dass unsere Kulturpolitik, unsere Kolonialpolitik, Militärpolitik, Wirtschaftspolitik einen ganzen Kulturraum im Nahen Osten derart in den Hass treibt?
Ja.
Wie es dann weiterging, können wir stehen lassen. Hier jetzt genauso. Und dann bin ich bei der Frage, was im Judentum mit dem Zionismus im Heiligen Lande auf biblischen Hintergrund voranbringt. Um es so zu sagen, seit Anfang des 2. Jahrhunderts, seit dem Bar Kochba-Aufstand, der niedergeschlagen wurde von Hadrian, hat man Salz über Jerusalem gestreut und die Juden vertrieben. Seitdem leben sie nicht im Heiligen Land, das Gott ihnen versprochen hat, sondern in der Diaspora. Mhm. Und was sie zusammenhielt, war nicht der Tempel, nicht die Priesterschaft. Die ganze Tradition war fort. Einzig die Bibel, die Identität, die Bibel zu lesen. Mhm. Und biologisch die Abstammung von einer jüdischen Mutter. Mhm. In der Bibel kann man sich berufen darauf, dass Gott uns, dem auserwählten Volk, den Kindern Abrahams, näherhin den Söhnen Isaaks, dieses Land Kanaan gegeben hat. Wenn man das tut, muss man die Bibel gründlich lesen und feststellen, dass Gott den Halbbruder Isaaks, Ismael, das Kind der Hagar, gerettet hat vor dem Verstoßenwerden von Abraham und seiner Frau in der Wüste. Mhm. Die beiden sind Brüder. Und nun zitiere ich einen frommen Juden, den ich hoch verehre, Martin Buber, dessen Werke zum Zionismus in Deutschland vor wenigen Jahren überhaupt erst erschienen sind, von Abraham Melzer in Frankfurt, der 20 Prozesse am Halse als jüdischer Antisemit, weil er gegen die Art, wie man in Palästina mit Arabern umgeht, nicht einverstanden ist.
Ja.
Der greift Martin Buber auf, da gibt es eine kleine Geschichte, ein Zadik, ein jüdischer Frommer, ein Heiliger, ein Rechtschaffener, kommt ins Land. Wie kann man ein heiliges, gottgeschenktes Land betreten, ohne dass man es begreift, wie ein Wallfahrtsort, für den man sich reinigen muss, in Menschlichkeit des Umgangs mit allen, die wir dort antreffen, mit allen Menschen. Mhm. Selbst der nicht ganz fromme Albert Einstein konnte in den 20er Jahren sagen, der Zionismus hat nur Berechtigung am Maßstab des Umgangs mit den Arabern. Wenn wir jetzt jüdische Theologen hören, die sagen, das ist unser Land, wenn wir Netanjahu sprechen müssen. Wer nicht glaubt, dass das unser Land ist, kann kein Jude sein. Reibt man sich an der eigenen Herkunft und der geistigen Begründung dafür, dass es den Zionismus überhaupt als religiös legitimer Ausdruck des Judentums geben könnte. Mhm. Der Maßstab, ein heiliges Land zu betreten, ist die Menschlichkeit. Und dann sind wir miteinander Brüder. Martin Buber konnte sagen, wenn wir jetzt einen Staat gründen, dann sollten wir nicht ein Städtlein gründen, wie es überall ist. Das Städtlein eines Judentums ist das Versprechen eingelöst, das im 12. Kapitel der Genesis in den Versen 1 bis 3, um genau zu sein, Gott dem Abraham in Auftrag gibt. Er wird der Vater eines Volkes sein, so groß und zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer, als Segen für die Völker. Das ist, was Jesaja später aufgreift, Jerusalem sozusagen als Leuchtturm für die Völkerwelt zur Erneuerung. Und darin gründet für uns Christen und damit auch das Recht als Christen, zu diesem ganzen Konflikt Stellung zu nehmen, die gesamte Botschaft Jesu. Wir als Juden sollten den Völkern beibringen, dass Frieden einzig kommt durch Vergebung, Versöhnung, Verhandlung und Miteinander und niemals durch Krieg. Mhm. Dafür wird man ihn umbringen. Am sogenannten Palmsonntag hält er Einzug in Jerusalem und stellt es auf Sein und Nichtsein, auf Leben und Tod. Wie versteht man ihn als Messias? Er zitiert Sacharja Kapitel 9. Kommt jemand von Gott, wird er nicht auftreten als ein zweiter David, der mit dem Stössel im Maser die Römer vernichtet und aus dem Lande jagt. Er wird kommen, gewaltlos, auf einem Esel statt auf einem Schlachtross, und er wird Frieden bringen. Seine Botschaft wird sein, als erstes die Kriegswagen verbrennen, die Bogen zerbrechen, abrüsten, um eine Schockwelle des Friedens über die Welt zu legen. Das ist das Programm Jesu. In Abkehr von den Guerillakämpfern in den Bergen Galiläas. Man muss die Römer überfallen. Man muss dem Riesen jeden Zehn einzeln abhacken. Mhm. Dagegen richtet sich Jesus im Prinzip. Mhm. Zweites Kapitel bei Markus, er sitzt zusammen mit den Zöllnern. Das sind die Kollaboranten, die das unschuldige jüdische Volk ausplündern für die Besatzung nach Rom. Mhm. Jesus erklärt, das sind Menschen wie wir. Da kommt jemand und will, dass du eine Meile wegs mit ihm gehst, das Gepäck trägst und ihn zur Kaserne bringst. Als ein stolzer Jude kannst du sagen, bin ich dein Esel. Ich bin Träger einer göttlichen Berufung und du als Heide gehörst dir überhaupt nicht hin. Du machst den heiligen Boden schmutzig und verunreinigst ihn. Ich kann dir nicht einmal die Hand geben, geschweige dein Gepäck tragen. Dann bist du ein stolzer Jude, ein aufrechter Jude. Du beherrschst alle 613 Gesetze des Moses. Du kannst aber auch sehen, dass du einen Menschen vor dir hast, der schwitzt, der in der Rüstung Angst hat, der sich nicht auskennt. Ja, wie soll er auch als Besatzungsmacht? Kann er noch nicht wissen, wo er hingehört. Ist seine Schuld. Kannst du sagen. Du kannst aber sagen, das ist nicht eine Meile, das sind wahrscheinlich 5 Meilen. Und die gehe ich jetzt mit dir und zeig sie dir. Ich verspreche dir, du hast unseren Gott, den Vater aller Menschen, den Gott Israels, einem Heiden, so nahegebracht, dass sich ihm sein Herz öffnet. Dieser Soldat, der nichts weiter kannte, als wie immer Menschen tötet und dafür trainiert wurde, wird sich fragen, in welchem Land er wohnt. Wenn Juden so sind, sollte man als Römer nicht lernen von uns, den Juden, und wir wären ein Segen für die Völker. Nur ihr müsst wissen am Palmsonntag, was ihr wollt. Den Barabbas oder den Christus? Wir wollen den Barabbas. Und was machen wir mit ihm, den ihr den Christus nennt, ans Kreuz mit ihm? Die Wahl führen wir heute auf, ohne dass die Kirchen irgendein Bedauern dabei sehen.
Das ist auch das, was mir auffällt, dass jetzt eigentlich die Kirchen nicht zur Mäßigung aufrufen, sondern dass man so in eine Polarität hineingetrieben wird. In Deutschland fällt mir auf, das Brandenburger Tor während dem Ukraine-Krieg, da wurde die ukrainische Flagge gehisst, also als Videoprojektion, und jetzt wird da die israelische Flagge gehisst. Und eigentlich, was eigentlich dann mit Deutschland gemacht wird, einmal schiebt man Deutschland hinter Zelensky in Konfrontation jetzt mit Russland, und dann schiebt man Deutschland hinter Netanyahu, dann aber in Konfrontation mit den Palästinensern und der ganzen muslimischen Welt. Das kann doch nicht der Weg zum Frieden sein.
Die Sicherheit Israels ist von Merkel sogar ins Grundgesetz geschrieben worden, gehört zum Selbstanspruch der Bundesrepublik und hat zu tun mit dem vollkommen richtigen, desaströsen Schuldgefühl für die Shoah. Daran ist nichts zu ändern. Da gibt es eine Sonderverantwortung von deutschen Juden gegenüber. Das ist eindeutig, aber die Aufforderung, nun müsst ihr euch wehren und schlagt Araber tot, beantwortet das eine mit dem anderen, und das trägt nicht zum Frieden bei. Wenn Sie auf das Problem der Ukraine kommen,
das ist halt aber dieser zweite Krieg, den wir auch noch haben. Das ist ja für uns in der Friedensbewegung eine schwierige Zeit. Wir haben den einen Konflikt im Nahen Osten, der natürlich lange, seit 1948 schon wütet, 75 Jahre kann man sagen. Aber wir haben auf der anderen Seite tatsächlich dann auch noch den Konflikt in der Ukraine.
Deutschland und Russland hat eine lange Geschichte. Weil uns weisgemacht wird, der Russe bedroht die Deutschen, aber auch ganz Europa. Der Russe ist imperialistisch. Was sind wir? Demokratisch, pazifistisch, humanitär. Die Guten.
Die Guten.
Und so hat es nie gestimmt. Wir, die Deutschen, haben Russland 2-mal überfallen. Und nun kommt ein Paradox. 1945 an der Elbe bei Torgau treffen die Russen und die Amerikaner aufeinander. Reichen sich die Hände und man könnte denken, endlich ist doch Frieden. Es ist Churchill in London, der beschließt, dass man die falsche Sau getötet hat, Hitler. Der Richtige sitzt in Moskau. Stalin. Wir müssen die Deutschen integrieren in ein Militärbündnis mit Marsch auf Moskau. Das wird zu dem Augenblick gedacht und konzipiert, wo gerade der Frieden nahe wäre. Die Deutschen waren schon mal 40 Kilometer von Moskau. Die wissen, wie das geht. Die müssen wir rankriegen, damit sie gegen Moskau marschieren.
Das ist das Denken von Churchill, der eigentlich die Deutschen gegen die Russen schiebt.
Und nicht nur. Das ging so weiter. Die Frage ist, weswegen hat man die Bundesrepublik West gegründet? 48, 49, parallel mit der NATO. Sie war im Westen das Aufmarschplatz gegen Russland. Seitdem ich überhaupt als Kind begreifen konnte, was Politik heißt, war das der Angriff, der gefürchtet wurde, dass Stalin die Freiheit überall unterdrückt. Das konnte man sehen in der DDR. Dafür gab es Beispiele hinterm Eisernen Vorhang. Aber man missverstand die Angst Stalins. Stalin war bis zur Paranoia ängstlich mit einer diktatorischen Innenpolitik, mit der Ausrottung ganzer Völkerteile, das ist richtig. Aber außenpolitisch voller Angst. In seinem Buch Jalu beschreibt Gerd Friedrich das eindringlich, wie vorsichtig Stalin agiert hat in der Außenpolitik, kriegsvermeidend. Er hatte überhaupt kein Interesse am Imperialismus. Nun mache ich einen großen Bogen und weise mal darauf hin, wie viele Gemeinsamkeiten wir, die Deutschen, mit den Russen hätten haben können, eigentlich noch heute haben. In der Ukraine wird verboten, inzwischen Russisch zu sprechen. Russische Literatur. Gogol selber kommt aus Minsk und ist mit 24 Jahren nach Petersburg gegangen. Sein Taras Bulba könnte ein Nationalroman für die Kosaken als Gründerväter der Ukraine sein. Russland und die Ukraine waren eine Einheit 200 Jahre lang. Länger existierend als Einheit, als es die Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt gibt. Mhm. Und was wäre Deutschland ohne russische Literatur, ohne russische Musik? Ihre größte Zarin kommt selber aus Deutschland. Mhm. Wir hätten so viel Gemeinsamkeit.
Viel Grund für Freundschaft.
Absolut für Freundschaft. Der mir allerliebste Autor der Weltliteratur ist Dostojewski. Mhm. Dostojewski konnte in die Verbannung gehen mit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft auf Deutsch im Gepäck. Mhm. Wer von uns Deutschen liest noch Immanuel Kant? Und wer versteht die Schlussrede Dostojewskis, seine Puschkin-Rede, kurz vor seinem Tode? Sie endet mit den Worten, der Russe ist ein Mensch, der alles versteht. Das habe ich gelernt bei Dostojewski, den Verbrecher zu verstehen, statt hinzurichten. Menschen in ihrem Unheil zu verstehen und von innen her zu begleiten.
Das ist auch Ihre Friedensbotschaft, oder?
Das ist meine Friedensbotschaft.
Es geht nicht darum, einen anderen Menschen zu töten oder abzuwerten, sondern es geht, ihn zu verstehen, auch dann, wenn er vom Weg abkommt.
Also absolut.
Diese Unterscheidung zwischen liebe den Sünder, aber hasse die Sünde. Also aber nicht den Sünder zu hassen, sondern die Taten, die Person auseinanderzunehmen. Das beobachte ich immer wieder in Ihrer Arbeit und finde ich natürlich vortrefflich. Weil das wird ja immer zusammengemischt.
Genau. Es ist aber dieselbe Münze. Innenpolitisch haben wir die Strafjustiz und in der Außenpolitik das Militär als strafende Instanz. Eine Lektion muss jetzt dem Feind erteilt werden, mit aller Brutalität. Immer basierend auf dem Unverständnis der Gründe, die in ein zugegeben verbrecherisches Handeln getrieben haben können.
Also auch bei der Hamas im Gazastreifen, die Gründe werden ausgeklammert, sondern man fokussiert eigentlich auf die Gewalt und sagt, das legitimiert die Gegengewalt.
Genau, praktischerweise, denn sonst käme zutage unsere eigene Mitschuld.
Genau, über die, das ist ja so der dunkle Teil, den möchte man nicht sprechen, die gibt's nicht.
Ja. So steht das bei Dostojewski wörtlich in den Brüdern Karamasow. Da sagt Stary Susima, der selber beinahe zum Mörder geworden wäre und dann zum Mensch wurde, Aljoscha, wenn Sie jemals kommen und sagen, du sollst zu Gericht sitzen über einen deiner Brüder, Aljoscha, als erstes sage und bekenne dich schuldig, indem du sprichst, wer ist denn möglich, dass jener zu seiner Tat fähig gewesen wäre, wenn ich selber ein anderer Mensch wäre? Nur wenn du dich selber schuldig sprichst, dann sei Richter über deinen Bruder. So steht das bei Dostojewski, einem Russen. Und was hätten wir zu lernen von Russen? Jetzt schildere ich das Ganze mal ein Stück politisch. Statt, wie es in den Medien jahrzehntelang gepredigt wurde im Kalten Krieg, Russen stoßen mit Panzerarmeen, wenn Nebel über der Nordsee liegt, gleich bis zum Atlantik, durch Deutschland, Frankreich,
hier rollen auf. Hat man so erzählt, oder? Ja. Sie sind 83, Sie haben das noch in Erinnerung, das hat man hier erzählt. Es hat jetzt nicht nur mit dem Ukraine-Krieg, das Russland, hat eine lange Tradition.
Dieser Russe, den wir dauernd bekämpfen mussten, weil er uns angeblich bedroht, legt uns 89 in Gestalt von Gorbatschow den Frieden auf den Tisch. Wir könnten ihn haben. Von einem Russen übrigens das dritte Mal. Die Stalin-Note 52 ist von Adenauer gar nicht erst verlesen worden im Parlament. Hatte man sich nicht mit zu beschäftigen. 1956 hatten wir die Russen mit dem polnischen Außenminister Rapacki. Mit der Bitte, dass wir nicht aufrüsten in der Bundeswehr West und stattdessen neutral wie in Österreich Frieden halten.
Das hätte ich eben auch das Beste gefunden, 1955, dieser Moment, dass Deutschland nicht in die NATO geht, dass es nicht ein Militär gründet, sondern dass es eine Kraft in der Mitte ist in Europa, als neutrale Kraft. Ich spreche natürlich auch aus Schweiz, wir sind nicht in der NATO, die Österreicher sind auch nicht in der NATO. Aber da war ja eigentlich eine Chance für Deutschland. Und wenn ich ja heute amerikanische Strategen lese, dann schreiben die, Chef von Stratford zum Beispiel sagt, es ist eben nicht in unserem Interesse, dass es eine Freundschaft zwischen Berlin und Moskau gibt. Wir müssen das spalten. Wenn sich Russen und Deutsche gegenseitig umbringen, ist das in unserem Interesse. Das sagt George Friedman öffentlich bei einem Vortrag. Und er sagt, wir haben auch die Iraner und Iraker gegeneinander gehetzt. Das war auch amoralisch. Aber er sagt, als Amerikaner oder auch als Briten sind wir Seefahrernationen und wir sind auf dem Land in Europa zahlenmäßig unterlegen. Ja. Was uns bleibt, ist, wir lassen die Leute aufeinanderlaufen.
Ja.
Und da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass das in Deutschland gar nicht diskutiert wird.
Also das darf es nicht, nein.
Man darf nicht über diese Strategien der USA und von Großbritannien diskutieren. Und wer es trotzdem tut, wird diffamiert.
Das gehört zur Gründungsurkunde der Bundesrepublik West. Sie war nie frei, sie war nie selbstständig. Sie war eine Militärkolonie der Amerikaner.
Also besetztes Land.
Besetztes Land.
Wie Japan.
Wie Japan.
Wie Südkorea.
Genau.
Wie Italien.
Genau. Es gab damals in Hessen Kirchenpräsidenten Niemöller, der sich wehrte, Pazifist war aus den Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Adenauer konnte auf ihn mit Macht angehen. Ich lasse mir nicht von einem Protestanten beibringen, was Christentum heißt. Niemöller konnte die Bundesrepublik bezeichnen als ein Kind, das man in Washington gezeugt und im Vatikan getauft hat. Und meinte damit, es ist nichts weiter als das Glacis zum Aufmarsch gegen Russland.
Mhm.
Das ging so weit, dass niemand bis heute eine Chance hätte, wichtige Ämter in der Politik zu bekleiden, wenn er verkünden wollte, wir wollen wieder raus aus der NATO, die 49er zeitgleich mit der Bundesrepublik gegründet wurde.
Ja.
Wir wollen, dass die Amerikaner sich raushalten. Wir wollen neutral bleiben wie die Österreicher.
Ja.
Wir wollen kein Militär. Damals gab es noch vor 55 bis zur Einführung der Bundeswehr Millionen Leute, die auf den Straßen waren und sagten, wir haben doch nicht unsere Knochen hingehalten, dass das jetzt schon wieder anfängt.
Ja, nie wieder Krieg war doch die Durchsage, oder?
Ja, natürlich.
Oder?
Das wird heute dargestellt als unser Fehler. Wir sind zu schwach gewesen. Wir haben das Verkehrte gelernt. Der Hitlerkrieg war falsch. Aber der richtige Krieg, den die Alliierten geführt haben, ist richtig, weil er Hitler abgeschafft hat. Und jetzt kämpfen wir ständig gegen Hitler in der ganzen zweiten Hälfte im 20. Jahrhundert. Wer auch immer das jetzt sein mag, ob Saddam Hussein, ob Ho Chi Minh, ob Milosevic, es ist immer Hitler. Ein Wahnsinniger, den wir bekämpfen müssen mit allen Mitteln. Und wir bekämpfen Hitler immer mit Hitler, indem wir ihn noch übertreffen in den Graueltaten, die wir mit Krieg anrichten. Zu 89, der Frieden liegt auf dem Tisch.
Das war die Chance, oder?
Das war die Chance. Von einem Russen.
Genau.
Zum dritten Mal angeboten.
Gorbatschow bietet es an.
Abrüstung. Entmilitarisierung, mhm. Vom Ural bis zum Atlantik, Frieden.
Wäre auch unsere Vision gewesen.
Konversion aller Mittel, technisch, militärisch nicht mehr, aber wirtschaftlich, kulturell, finanziell zur Lösung der Probleme, die die Menschheit wirklich hat. Mhm. Wir könnten endlich die Umwelt schützen. Wir könnten das Desaster in den Ländern der dritten Welt im Süden einigermaßen lösen, die Ungleichheiten. Wir hätten eine Welt, die aufbräche zur Menschlichkeit.
Ja, wir nehmen die Rüstungsausgaben und
ja.
Anstatt, dass wir Bomben und Flugzeuge bauen, helfen wir den Kindern, die hungern.
In Deutschland haben wir gerade zu wenig Geld für die Kitas, die schon so heißen. Kindergärten ist ja viel zu romantisch. Wir haben kein Geld für die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, Altenheimen, zu wenig Geld für die Lehrer, um Flüchtlingskinder zu integrieren. Zu wenig Geld für Sozialarbeiter, zu wenig Geld eigentlich für die Sozialausgaben ohne dies, für Hartz IV oder Bürgergeldempfänger ohne dies, das sind 15 Millionen Menschen in Deutschland. Für nichts haben wir Geld, aber 100 Milliarden für Rüstung, das geht natürlich. 28. Februar, Herr Scholz, das soll die Zeitenwende werden. Und warum ist das so? Nicht, weil es vernünftig wäre, sondern weil wir nicht den Russen fürchten müssen, sondern den Frieden, den die Deutschen mit den Russen schließen könnten.
Mhm.
Denn das würde ja bedeuten, es entstünde ein Wirtschaftsraum vom Atlantik bis zum Ural.
Mhm.
Wir hätten einen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon.
Mhm.
Dann wäre die Großmachtpolitik unipolar, der Hegemonialanspruch global der USA am Ende.
Ja.
Und das wurde beschlossen 91. Konnte man nachlesen bei Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld.
Die ganzen Neocons.
Wir müssen, ganz genau, wir müssen verhindern, dass je wieder ein Konkurrenz zu den USA entsteht. Und das ist der Grund, warum es ein vereinigtes Deutschland mit Russland in Eurasien, eine Friedenszone auf dem größten Kontinent nicht geben darf und soll. Geschuldet der amerikanischen Anspruchshaltung. Wir sind die Sieger im Kalten Krieg Und deshalb gehört uns der Rest der Welt. 1997 schreibt Brzezinski, die einzig verbliebene Weltmacht.
Genau.
Ist kein Angebot zum Frieden, sondern das ist die Schwäche Russlands, die wir jetzt ausnutzen, indem wir schon mal im Nahen Osten anfangen, alles zu kassieren, was die Russen nicht mehr bereit sind zu verteidigen. Und dann haben wir es 91 prompt, haben wir den Krieg im Irak. Mhm. Ungefähr 1 Million Tote. Mhm. Ich frage endlich die Politiker, wie kann man denken als Politiker, indem man 1 Million Tote für Kollateralschäden erklärt? Wie kann man über Millionen Leichen hinweggehen, um Macht zu erringen, um zynische Spiele im Pentagon zu haben? Mhm. Und wenn wir noch von Religion was hören, das Programm des Kaiser Augustus, die Welt ist friedlich, wenn römische Legionäre die Erde betreten, ist im Kapitol in Rom so falsch, wie es falsch ist im Kapitol in Washington. Mhm. Gegen das eine wie das andere muss sein, wer sich als Christ bekennt. Frieden kann nicht sein im Namen Gottes, so viel steht fest für jeden, der die Bibel einigermaßen mit Verstand liest, ob Jude, Christ oder Muslim.
Aber warum wehren sich denn die Christen nicht? Weil eigentlich die USA als große kriegerische Nation ist eine christliche Nation. Mhm. Deutschland hat mitbombardiert bei Serbien 99, dann 2001 bis 21 in Afghanistan, bei Syrien war man dabei. Jetzt stellt man Panzer für Zelensky zur Verfügung, trainiert ukrainische Soldaten und unterstützt Benjamin Netanyahu. Also was ist denn los mit den Christen?
Die Christen sind umerzogen worden vor 1600 Jahren. Eine Tragödie. Die Botschaft Jesu ist der frühen Kirche noch vollkommen klar.
Mhm. Leute, du sollst nicht töten, oder? Ist ja nicht so eine komplizierte Botschaft. Die einen sagen, ich kann nicht die ganze Bibel lesen, dann kann man ja sagen, du sollst nicht töten, das reicht, oder?
In Nordafrika gibt es einen Theologen, Tertullian, der schreibt wörtlich jetzt, wenn Jesus sagt, Kapitel 27 bei Matthäus, zu Petrus, der ihm das Leben retten möchte, indem er zum Schwert greift, steckt das Schwert dahin, wo es gehört. Dann hat er, schreibt Tertullian, jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Das ist eine klare Interpretation. Jesus selber will nicht verteidigt werden. Das Heiligste auf Erden, das wir verehren in der Gestalt Christi, kann man nicht verteidigen, indem man Menschen tötet. Mhm. So deutlich ist das der frühen Kirche noch gewesen. Mhm. Das ändert sich im Jahre 312, als Konstantin an die Macht will in Rom und hat als Konkurrenten Maxentius, es kommt zum Krieg und erzählt wird von Eusebius, einem Kirchenhistoriker, dass er in einem Traum gesehen hatte, dass im Zeichen des Christus, Chiro, er siegen wird über Maxentius und lässt das Zeichen des Christus auf die Schilde seiner Soldateska malen.
An die Milwische Brücke dort.
An der Milwischen Brücke.
Da wird der Gedanke von Jesu pervertiert, oder?
Absolut. Das ist der Punkt, an dem alles, was einmal von Jesus der Menschheit geschenkt werden sollte, Frieden auf Erden den Menschen, die an Güte glauben können, nur das ist Herrlichkeit Gott im Himmel, der Gesang der Engel über den Fluren von Bethlehem, völlig ins Gegenteil verkehrt worden. Jetzt wird aus dem Gott des Friedens, dem Vater aller Menschen, ein Kriegsgott, wie wir ihn hatten. Mhm. Ob das Ares ist, Marduk ist, Wotan ist, egal wie er sich nennt. Gott steht an der Seite der Starken. Und er zeigt seine Macht auf den Schlachtfeldern, indem er die Richtigen siegen lässt. Mhm. Perverser kann es nicht gehen. Mhm. Aber Konstantin geht noch viel weiter. Er lässt Münzen drucken, der fährt er wie Christus selber zum Himmel auf. Seine Macht auf Erden ist seine Himmelfahrt. Er ist dargestellt der 13. unter den Aposteln, er ist Christus selber. Das ist Konstantin der Große. Mhm. Es dauert ganze 60 Jahre, dann kann man Christ nur bleiben als römischer Bürger, indem das Christentum zur Staatsreligion erhoben wird. Die Eintrittsbedingung ins Römische Reich ist ab 381 Anerkennung des Christentums. Das heißt, es ist auch die Militarisierung, die machtpolitische Durchsetzung des Christentums als reine Reichsideologie. Und daran angeknüpft ist Augustinus. 410 wird Rom gestürmt von Alaris Westgoten und er schreibt eigentlich in einem Riesenabstand von 4,5 Jahren Ciceros römische Staatsphilosophie ab. Und dann rechtfertigt er die Taten Konstantins. Er bekommt es fertig zu sagen, Staaten ohne Gerechtigkeit sind große Räuberbanden, deren Straftaten nur nicht bestraft werden können ihrer Größe wegen. Das ist auch Augustinus. Mhm. Aber er rechtfertigt die Notwendigkeit einer Zwei-Reiche-Lehre, dass die Kirche zwar für Frieden sein sollte, aber der Staat die Aufgaben hat, die Geschäfte der Welt notfalls mit Militär zu lösen. Das übernimmt Luther vollkommen und ist eine Schizophrenie in allem. Und die Kirchen haben sich dem gefügt bis heute.
Also es ist viel Verwirrung.
Ja, absolute Verwirrung.
Weil ich sehe ja dann auch, wenn Olaf Scholz als Bundeskanzler Waffen in die Ukraine liefert, dann hätte ich jetzt vielleicht naiv erwartet, die protestantische Kirche sagt, du sollst nicht töten, wir berufen uns auf unsere christliche Kultur. Wir sollten vielleicht vermitteln, weil es gab ja in der Ukraine auch einen Putsch der USA, es gab eine Invasion der Russen, kurzum, die Sache ist ein bisschen kompliziert. Panzer liefern und sich an eine Seite stellen bedeutet ja eigentlich im Rahmen der USA, ja, die amerikanischen Interessen wahrzunehmen. Aber genau. Man könnte auch die deutschen Interessen mal formulieren.
Die europäischen Interessen.
Die europäischen, wie Ulrike Gero sagt, die europäischen Interessen müssen nicht deckungsgleich sein mit den amerikanischen.
Es sind sogar die eurasischen Interessen. Ja. Und das ist, was Amerika fürchtet. Ja. Deshalb ist es völlig richtig zu sagen, Amerika soll aufhören, Frieden zu hintertreiben, der zwischen Deutschen und Russen beginnend, aber dann zwischen Europäern bis weit nach China hinein möglich wäre.
Ja, also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das nochmal rausarbeiten darf. Also die Amerikaner sollen aufhören, Frieden zu hintertreiben, den man eigentlich hier schließen möchte. Ich habe ein Beispiel, vielleicht mögen Sie etwas dazu sagen, zwischen Zelensky und Putin, also die russische Invasion in die Ukraine, war 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig. Aber danach, schon im März, also einen Monat nach der Invasion, gab es Verhandlungen zwischen Russen und Ukraine. Und die Amerikaner und die Briten haben das hintertrieben. Haben Sie das auch so gesehen?
Also am 4. April kam Johnson in
britischer Premierminister Ukraine Boris Johnson
und hat dafür gesagt.
Aber das ist ja ein Skandal, die Leute wissen das gar nicht.
Jetzt feiert gerade unser ehemaliger Kanzler Schröder sein 60-jähriges Jubiläum als Mitglied der SPD.
Ja.
Und erklärt, dass er dessen Zeuge war. Genau so war das. Durch Vermittlung der Türkei lag in Istanbul ein Papier, wo Zelensky und Putin sich hätten einigen können.
Und wir sprechen über März 22.
22,
also ein Monat nach der russischen Invasion hätte man die Sache beendigen können. Wir hätten keine 500.000 Tote oder...
Wohlgemerkt unter den Bedingungen, die noch im Dezember 21 Putin selber immer wieder erklärt hat. Es geht nicht um die Besetzung der Ukraine. Es geht darum, dass die Ukraine nicht genützt wird militärpolitisch.
Ja, dass sie nicht
und dass der Donbass in Frieden bleibt und die Krim. Und dass die Bevölkerung in beiden russischsprachigen Teilen selber entscheiden dürfen, wie sie sich anschließen, wie sie ihre Politik auch unter Minsker Regierung wahrnehmen, in relativer Autonomie. Mhm. Das wäre die Grundlage zum Frieden gewesen. Exakt das, was Putin die ganze Zeit gewollt hat.
Ja.
Sein Krieg ist ein Verbrechen schon deswegen, weil es schlimmer ist als ein Verbrechen. Teheran hätte gesagt, ist ein Fehler. Wie kann man ernsthaft glauben, ein Volk zur militärischen Neutralität zu treiben, wenn man militärisch einfällt, wie in die Ukraine. Mhm. Mit aller Sicherheit wird die Ukraine in die NATO kommen, in die EU aufgenommen werden, hochmilitarisiert aufgerüstet werden. Putin kriegt alles, was er verhindern wollte.
Sie
mit
glauben,
aller
die
Sicherheit.
Ukraine kommt in die NATO?
Bin ich ganz sicher. Ohne dem wird der Amerikaner nicht aufhören. Oder der Krieg wird weiter eskalieren. Mhm. Und auch das ist im Interesse der Amerikaner ein stellvertretender Abnutzungskrieg zur Schwäche Russlands. Als Vorübung schon, wie man mit China umgehen wird, im Pazifik, könnten wir jetzt dranbleiben. Eins ist mir dabei entscheidend, wenn wir über Amerika sprechen, der noch einmal von Ihnen angefragte theologische Veto-Anspruch. Man liest ein Kapitel vor der Bergpredigt, bei Matthäus, parallel bei Lukas, viertes Kapitel, wie Jesus auf eine Probe gestellt wird. Er will die Welt erlösen, ist der Anspruch, den man mit ihm verbindet. Er will von Gott so sprechen, dass es die Menschen wieder dahin bringt, dass sie Menschen sein können und dürfen, dass sie wissen, was mit ihnen gemeint ist, dass sie aus der Hölle der Angst endlich herauskommen zur Freiheit des Vertrauens und der Gemeinsamkeit.
Ja.
Es kommt der Teufel, um seine guten Absichten praktisch zu machen. Einer seiner Vorschläge ist, natürlich, du bist der beste Mann und gehörst an die Spitze der Welt. Der Friede ist sofort, wenn der richtige Mann alle Macht in die Hand bekommt. Eine Bedingung, du musst vor mir niederknien und mich anbeten. Du kannst sofort die ganze Welt beherrschen. Du musst nur meine Mittel einsetzen. Reichtum, Macht, Konkurrenz, Tötung, Gewalt. Mhm. Dir gehört die Welt. Die liegt dir zu Füßen, wenn du mir zu Füßen fällst. Und Jesus sagt, verschwinde. Mhm. Das heißt, der ganze Ideenraum, wir sind die von Gott gesandte, als God's own country, ausgezeichnete amerikanische Bevölkerung, die der Welt den Frieden bringt, indem wir sie beherrschen, hat keinerlei christliche Grundlage, so viel es im Bibelbelt gepredigt wird.
Genau, das ist ja dieser Widerspruch. Einerseits ist es, würde jeder sagen, der jetzt kulturhistorisch unterwegs ist, die USA sind kein muslimisches Land, sie sind kein hinduistisches Land, sie sind ein christliches Land, oder?
Es ist so unchristlich, als es nur sein kann, weil es besteht in der Perversion des Anliegens Jesu selber. Ja. Und das müssten Theologen sagen, tun sie aber nicht.
Sondern sie segnen die Flugzeuge.
Sie segnen die Pasteure stehen selber dabei. Im Balkan 99 zum ersten Mal deutsche Bomber wieder über Belgrad. Mhm. Sieht man auf Bildern, wie kroatische Pasteure auf dem Panzerwagen stehen, ihn segnen und eine Messe feiern. Es gibt keine Kirche, die sagt, es ist unglaublich. Die Ustaschi waren Nazis, damals gegen die Serben. Mhm. Wir hatten in der Senovac Massenschlechtereien in der Nacht, wie viele Tote jeder zu Wege kriegt. 600.000 tote Serben. In Konzentrationslager der katholischen Kroaten. Kein Pastor, der was dagegen hatte. Über die Rattenlinie flüchteten sie, wohin sie konnten. Ja. Und Papst Pius XII. Wusste von all dem angeblich gar nichts. Das war alles leider, leider.
Leider hat man es nicht gesehen. Aber das führt natürlich auch unter Christen, wir sind hier in Bayern, dazu, dass sie sagen, wir sind enttäuscht von den Anführern der organisierten Religion.
Also, muss man sein.
Dass sie zu Recht danach das kritisieren und sagen, wie kann es denn sein, dass wir jetzt den Ukraine-Krieg sozusagen mit Segnungen der Kirche führen und dass wir auch den Israel-Palästina-Konflikt hier, also diejenigen, die in der Friedensbewegung sind, wem sollen sie sich anschließen? Sie haben vorher einen Vortrag gehalten, den ich übrigens ausgezeichnet fand. Sie haben stehenden Applaus bekommen, als Sie reingekommen sind von, ich glaube, 1500 Menschen. Und als Sie mit dem Vortrag fertig waren, auch wieder 1500 Menschen aufgestanden. Und das, was Sie gesagt haben, dünkt mich sehr zentral, dass man nämlich seinem eigenen Gewissen folgen soll. Also das ist ein Riesenunterschied, die organisierte Religion einerseits und das eigene Gewissen andererseits. Mögen Sie das ein bisschen auseinanderhalten?
Das ist absolut so. Deswegen das Militär immer noch besteht, liegt an der Trägheit der Identifikation des Einzelnen mit den Vorgaben, in die er innerhalb seiner Kultur hineinwächst. Das Gruppenbewusstsein, die Psychologie in der Masse zu sein, schafft ein Sicherheitsgefühl, eigentlich moralisch nichts mehr falsch machen zu können. Mhm. Wenn es doch alle tun, muss es richtig sein. Ja. Auf die Idee, dass alle was Falsches tun, kann man nur kommen, wenn man lernt, was Immanuel Kant mit der Autonomie der Aufklärung meinte. Der Einzelne hat in seiner Freiheit selber zu entscheiden, als eigener Gesetzgeber. Und danach muss er sich handeln, indem er befiehlt, was für alle Gültigkeit haben könnte. Ein Krieg kann keine allgemeine Gültigkeit haben, weil er die Menschen spaltet. Mit moralischem Anspruch geht aufeinander los und bringt euch um. Das ist das Ende jeder vernünftigen Moral. Und Kant kann nur so sagen, ein Friede wird schon dadurch kommen, dass die Politiker sich nicht mehr erlauben dürfen, in der Phase der Aufrüstung und der Gegenrüstung mit ihren Lügen einander in die Falle zu locken. Würden wir ein Gebot, das Kant erlassen hat, Wahrheit, nicht Widersprüchlichkeit der eigenen Aussagen zur politischen Kultur zu erheben wagen, hätten wir keinerlei Kriegsmöglichkeit mehr. Die Geheimpolitik viele weg, die Spionage viele weg, der gegenseitige Betrug beim Aufrüsten viele weg.
Die Kriegspropaganda in den Medien viele weg, die ABC-Waffen genau, mit dem Irak.
Genau, die dauernden Lügen, die man braucht, um einen Krieg beginnen zu können, an jeder Stelle.
Permanent getäuscht. Also die amerikanische Bevölkerung wird getäuscht, die deutsche Bevölkerung wird, auch die russische Bevölkerung wird getäuscht. Also wird einfach getäuscht wie verrückt.
Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Sie haben das hier in illegalen Kriege Punkt für Punkt geschrieben. Und genau so ist es. Wie aber jetzt? Wir setzen voraus, die Friedensbewegung sollte sich davon lösen, dass sie versucht, in die Masse zu wirken, am günstigsten und effizientesten mit Angst. Wir haben Angst vor der Atombombe. da hatten wir 200.000 Leute in Bonn zum Protest.
Na, viel.
Die Dislokierung der Pershing 2. Man wusste, wenn
zu Beginn der 80er Jahre im letzten
Jahrhundert. Genau. Wenn es zum Atomkrieg kommt, explodieren die Waffen nicht in der Wüste von Nevada, aber hier in Mitteleuropa, in Deutschland. Dann konnte Helmut Schmidt Brezhnev gegenüber sagen, du hast Angst, Brezhnev, ganz richtig, wenn wir die Pershing 2 dislozieren, macht dir das Angst. Die SAM 2 machen uns in Deutschland Angst. Und wir sind das dicht besiedelste Gebiet in Europa. Warum haben die beiden damals nicht gesagt, wir hören mit dem Spuk auf, wir müssen uns keine Angst mehr machen? Zwei Hunde, die sich bekämpfen auf der Wiese, könnten das. Sie könnten sich beschnuppern und sagen, wir gehen spielend und im Frieden auseinander. Aber nein, wir müssen kämpfen, weil wir Macht haben. Wir müssen die Mächtigsten sein und dann müssen wir töten können. Dieser Wahn tobt dahin und findet scheinbar gar kein Ende. Müsste er aber und könnte er. Die Chance läge für die Kirchen, für die Theologen darin auf der Hand, dass wir das Machtstreben selber als etwas Unmenschliches verurteilen müssten und dem Einzelnen sein Gewissen freigeben. Das ist das fünfte Kapitel der Apostelgeschichte. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und was Gott sagt, im Herzen eines jeden kann jeder hören. Es ist leise gesprochen, aber mit jedem Kanonen, Donner und Trompetengeschmetter nicht wegzu. Übertönen. Du sollst nicht töten, steht da geschrieben. In der Geschichte von Kain und Abel. Die Erde selber weigert sich dem Menschen und macht ihn zum Flüchtling. Wenn sie das Blut deines Bruders trinken muss, sie schreit zum Himmel. Das ist der Anfang der Bibel.
Ja.
Und die ganze Botschaft Jesu besteht darin, den Mörder Kain bei der Hand zu nehmen und ihm eine Berechtigung zuzuweisen, indem sie in dem Brudermord im Konkurrenzkampf miteinander aus der Seele streichelt, durch Verstehen und Güte. Dazu gehört der Wagemut zu widersprechen.
Ja.
Was ich jetzt erzähle, habe ich selber erlebt und deshalb kann ich es, glaube ich, im Abstand von beinahe 70 Jahren so wiedergeben, wie es war. 1955 wurde Deutschland West bewaffnet, die Bundeswehr eingeführt. In den Schulen war das selbstverständlich. Wir müssen in Westdeutschland nicht unseren Kopf in dieselbe Schlinge stecken wie im Osten. Der Russe will die Unfreiheit. Stalin und seine Nachfolger bedrohen ganz Europa. Wir müssen bewaffnet sein, um uns wehren zu können. Wir haben eine Freiheit zu verteidigen. Die sagt, wir verteidigen die Freiheit nicht, wenn wir lernen zu töten. Wir bekommen auch die Sicherheit nicht von Atombomben. Die Welt wird unsicherer statt sicherer. Und ich will nicht, dass man für mich tötet, damit ich mich sicherer fühle. Ich will doch nicht länger leben als jemand, den ich habe töten müssen, um noch im Bajonettkampf 2 Minuten länger zu leben. Das ist nicht das Leben, für das ich töten will und überhaupt nicht das Leben, für das ich leben möchte. Ich möchte leben in Frieden, in Brüderlichkeit und ich glaube, das ist christlich.
Ja.
Und ich melde das an. In der Wahl zwischen Hemingway und Dostojewski lese ich gerne den Russen Dostojewski.
Ja.
Und Hemingways Nekrophilie beim Stierkampf und bei allen möglichen To Whom the Bell Tolls will ich nicht gleichberechtigt lesen müssen. Obwohl amerikanisch ist eine gute Literatur, ich lese lieber John Steinbeck. Okay. Für mich, ich stand damals, ich war 16 Jahre alt.
Das war 1955.
56.
Wo sind wir? In welchem Ort sind wir?
In Bechkamen, arbeite auf am Rande des Ruhrkohlengebiets,
ja.
Um und um geflücht, in Schachbrettartigen Bombenangriffen, 80% eine Trümmerhalde.
Ja.
Man wollte damals in meinem Heimatort Bechkamen das chemische Werk angreifen. Das Haber-Tropsch-Verfahren, müsste ich noch eben erwähnen. Haber war ein Jude, der 1915 den Giftgaskrieg an der Westfront erfunden hat, um für den Kaiser als Nationalheld dazustehen. Er hat den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil er gemeinsam mit seiner Gattin Clara Immer war, die Fixierung von Stickstoff in der Atmosphäre zur Herstellung von Kunstdünger erfunden hat. Und Clara Immer war, nahm sich das Leben, als ihr Mann dieselbe Chemie nur zum Töten von Menschen, kilometerweit, je nach Winddrehung, als ernsthafte politische Möglichkeit avisiert. Dafür hat sie nicht den Menschen mehr Brot zum Leben schenken wollen, mit Hilfe von Chemie.
Ja, ja.
Alles entscheidet sich an diesen Fragen. Für mich damals genauso.
55.
55, 56 in Schulendebatten. Ich war bei den Pfadfindern, schrieb also Artikel.
Ja.
Ich mache es nicht als Friedenspolitik mit, wenn wir lernen müssen, Menschen zu töten und uns auf den Krieg vorzubereiten. Ja. Dann wurde mir gesagt, wir trainieren das ja alles nur, damit wir es nicht tun müssen. Wir müssen ja abschrecken, damit wir es vermeiden können, dass es zum Krieg kommt. Nur in der Stärke, wenn wir den Russen hindern, uns anzugreifen, wird er uns nicht angreifen.
Ja.
Dachte ich, nein, so geht das nicht. Wenn wir abschrecken wollen, müssen wir selber moralisch imstande sein, das Angedrohte auch zu tun. Mhm. Wir korrumpieren uns moralisch beim Abschrecken selber oder wir können überhaupt nicht abschrecken. Ich für mich erkläre, mit mir können Sie niemanden abschrecken. Ich halte es wie Mahatma Gandhi, der sich weigert, bei der Gangway-Ankunft in London eine Militärparade zu empfangen und sagt, ihr müsst mich nicht abschrecken mit militärischen Ehren. Ich schrecke niemanden ab und ich habe vor niemandem Angst. Ja. Ich gehe barfuß und Churchill konnte lästern, was dieser Fakir uns jetzt beibringt. Simpel den Frieden.
Ja.
Underdressed für Great Britain den Frieden.
Ja.
Für mich war jetzt entscheidend dabei, dass ich der gesamten katholischen Kirche mit 16 Jahren katholisch erzogen, widersprechen musste. Zu Weihnachten hatte Pius XII. Geschrieben, kein Katholik hat im Falle eines ungerechten Angriffs von Russland natürlich das Recht, sich auf sein Gewissen zu berufen und den Wehrdienst zu verweigern. Und ich wusste, genau das werde ich tun. Mhm. Die Sache wurde diskutiert im Deutschen Bundestag. Die CDU, Adenauer, brauchte unbedingt ein paar Stimmen von der CDU, damit geschlossen dieses durchkam. Keine Wehrdienstverweigerung in Deutschland. Das wären Zustände gewesen wie in der DDR, wie in Frankreich. Man hätte als Wehrdienstverweigerer ins Gefängnis kommen müssen und können.
Mhm.
Dann gab es aus Münster einen CDU-Abgeordneten, der von Theologie noch was gehört hatte. Peter Nellen hieß der. Zwei Jesuiten hatten erklärt, die Meinung des Papstes ist genau diese, kein Recht auf Wehrdienstverweigerung.
Ja.
Der SPD-Chef Wehner tobte und sagte, das kann nicht die Meinung des Papstes sein. Dann kam er, Peter Nellen, und erklärte, die Societas Jesu wird sich nie erlauben, die Worte des Papstes anders auszulegen, als sie gemeint sind. Wir müssen anerkennen, dies ist die Meinung der katholischen Kirche. Nur dieselbe Kirche hat auch gesagt, dass jeder seinem Gewissen folgen muss.
Mhm.
Sogar einem irrigen Gewissen.
Mhm.
Dafür 1415 kann Jan Hus verbrannt werden bei lebendigem Leibe, weil er seinem Gewissen folgt.
Mhm.
Und man erklärt, wir übergeben dich dem Satan. Und er sagt, chronifiziert, korrekt, historisch überliefert, und ich übergebe meine Seele Christus.
Ja.
Und genau das war sein Verbrechen. Er hat appelliert an Christus, an der Kirche vorbei.
Ja.
Darauf steht die Todesstrafe.
Weil er flankt die ganze Machtstruktur aus.
Eben.
Ja. Und 55 war eigentlich die ähnliche Situation. 55
war dieselbe Situation. Es gab dann ein paar CDU-Abgeordnete, die haben anerkannt, dass es aus Gewissensgründen Wehrdienstverweigerung gibt. Und mein Auftrag war es entsprechend zu zeigen, mein Leben lang zu zeigen, dass dies kein irriges Gewissen, sondern ein christliches Gewissen ist. In diesem Punkte irre ich mich nicht in der Botschaft Jesu. Allerdings, ich hatte damals nötig, den Buddha zu lesen, Lao Tse zu lesen, chinesische Weise zu lesen, alles Mögliche.
Mhm.
Um von den katholischen Theologen, denen ich begegnete, als irrig überführt zu werden. Sie hatten kein Problem, man musste in die Bundeswehr, man hatte zu gehorchen. Das werde ich niemals tun.
Ja.
Die Botschaft Jesu werde ich nicht verraten.
Aber dann sind Sie ja einfach Ihrem Gewissen gefolgt und können jetzt mit 80 Jahren sagen, das ist einfach immer eine gute Idee. Weil ich möchte auch den jungen Menschen sozusagen Mut machen.
Ja.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, sage ich, es ist manchmal nicht einfach, aber es ist immer richtig.
Ja.
Oder? Das ist ja ein Unterschied. Ist es einfach? Werden alle applaudieren? Wird man in alle Ämter gehoben und so? Das nicht.
Ja.
Aber Sie sind eigentlich... Sie haben so viel erlebt, ja. Sie haben irgendwie diese Wiederbewaffnung der Bundeswehr. Ist ja heute etwas, wo man sagt, ja, 45 war doch nie wieder Krieg, da war man überzeugt. Wie konnte man dann 55 schon wieder die Waffe zücken, oder? Das sind ja nur 10 Jahre.
Ja.
Wie konnte das passieren?
Weil
und ich kenne es nur aus den Büchern, aber indem wir im Gespräch sind, können Sie es mir sagen, ich habe es erlebt.
Ich habe es erlebt, weil Amerika es so wollte und darüber wurde nicht diskutiert. Niemand kann in Deutschland, auch im vereinigten Deutschland, irgendein politisch hohes Amt bekleiden, der nicht die NATO will.
Und wenn man sagt, wir wollen aus der NATO raus, dann ist Ende mit der politischen Karriere, oder?
Im Gegenteil, 1952 konnte es sein, dass Gladio, die Geheimarmee der NATO, Listen hatte, wenn man töten würde in Deutschland, wenn er an die Macht käme. Dazu zählte der SPD-Vorsitzende Ollenhauer.
Genau.
Er stand auf der Abschiedsliste, wenn man ihn zum Kanzler gewählt hätte.
Die Todeslisten, oder?
Ja.
Das wurde das aber dann einfach unter den Tisch. Gladio hat es nicht gegeben, Stay Behind hat es nicht genehmigt.
Ja. Unglaubliche Dinge. Worauf ich nochmal hinaus will, die Friedensbewegung müsste sich orientieren in der Stärkung des individuellen Gewissens. Das ist der wirkliche Dreh- und Angelpunkt der Humanität. Nicht der angetretene Marsch, Schritt, Gehorsam auf Befehl. Der Brüllaffe im Nacken, der sagt, töte, töte. Und die angstvolle Unterwerfung unter seinem Befehl. Nicht der Vorspann zum Vietnamkrieg bei Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Wie bildet man Special Forces der US Army aus? Da haben sie einen Drill Sergeant, der erklärt, man muss alles vergessen, was deine Mutter gesagt hat, dein Vater gesagt hat, der Pastor gesagt hat. Jetzt gilt, was ich dir sage. Und wenn ich euch Arschen sage, ihr erobert den Hügel und ihr bringt sie alle um, dann tut ihr Scheiße, das habt ihr es verstanden. Yes, Sir. Zu leise, schreit, yes, Sir. Das wird eingebräut.
Eine totale Hirnwäsche.
Totale Hirnwäsche. Und wenn nicht genügend, wird es so lange trainiert. Ich höre immer sagen, das ist heute ganz anders, das ist nicht in der Bundeswehr. Nein, das ist nicht vorgestern noch. Erzählt mir eine Frau, dass ihr Junge berichtet hat bei der Bundeswehr. Ihm ist eine Patrone hingefallen. Der ganze Zug muss Liegestütze machen, muss büßen für den Hinfall einer Patrone. Er hat sich nicht soldatisch korrekt benommen. Alleine schon die Mechanik des Drills versetzt einen menschlichen Organismus und einen menschlichen Apparat zum selbstreferenziellen, emotionalen Umgang mit sich selber in ein Räderwerk des Todes.
Ja, dieser blinde Gehorsam, der ja dann eigentlich 1945 erkannt wurde als Irrtum, ist jetzt wieder breit da und spielt sich groß auf.
Ja.
Und darum schätze ich Ihre Arbeit sehr, dass Sie sagen, nein, dieser blinde Gehorsam, vor allem gegenüber dem Aufruf, zieh in diesen Krieg oder zieh in jenen Krieg, der ist falsch, sondern orientiere dich an deinem Gewissen. Das ist ja eigentlich Ihre Botschaft.
Stanley Milgram hat das klar gesehen. Er wollte lediglich herausfinden, was war in My Lai im Vietnamkrieg. Wie kommen unsere Jungs dahin, ein ganzes Dorf, über 400 Leute, Frauen, Kinder, alte Leute, niederzumähen mit dem MGs. Das war natürlich eine Ausnahmehandlung, da hatte Amerika gar nichts mit zu tun, das war eine singuläre Perversion. Stanley Milgram sagt ganz einfach, hat entsprechend den Versuch Abraham gestartet, was machen Menschen unter Befehl, aufgrund des Gehorsams. Was haben wir jetzt gefunden? Eben nicht Sadismus, eben nicht pathologischer Nazismus. Gehorsam haben wir gefunden. Menschen werden fähig sein, Verbrechen zu begehen, wenn man ihnen beibringt, dass das, was sie jetzt tun, wichtig ist für die Forschung, für die Wissenschaft. Dann werden sie Menschen quälen, über 400 Grad Stromstöße, 400 Volt Stromstöße verteilen, die Klagelaute hören über Lautsprecher. Sie werden es tun, weil da jemand als Autorität im weißen Kittel steht und den Fortschritt der Wissenschaft vorantreibt. Milgram meint, genau dieses passiert auf den Kasernenhöfen. Man bildet eine Parallelgesellschaft, die jenseits der Kultur. Man schafft einen eigenen Apparat mit eigenen Reglements. Man muss die Persönlichkeit entfremden von allem, was sie bisher war.
Und sie in den blinden Gehorsam hineinbringen.
Den blinden Gehorsam.
Dann wird sie auch eine Atombombe auf Hiroshima abwerfen.
Absolut. Das ist die Antwort übrigens, die Günter Jauch 95 gehört hat von dem vom Kommandanten über Nagasaki, 9. August 1945. Warum hat er das gemacht? 100.000 Tote mit eigener Hand. Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan, sagt er noch. Und da hat er vollkommen recht. Das Prinzip des Militärs ist die Unterwerfung des Individuums unter den ergangenen Befehl. Die Gleichschaltung in Uniform, die Funktionalität des Körpers. Das ganze Idiotische, angetreten in einer Reihe, die Augen geradeaus, links schwenkt, Marsch, hat nur den Zweck, dass man den eigenen Körper überhaupt nicht mehr spürt, sondern ihn nur noch in Funktion der ergangenen Befehle instrumentalisiert. Und dann kann man sagen, wie bei Stanley Kubrick, bringt sie alle um. Und genauso wird es geschehen. Die Dressur dahin macht aus dem Militär eine Gegenwelt zur Zivilisation. Und dann hat Einstein völlig recht, wenn er in den 20er Jahren sagte, es kann keinen kulturellen Fortschritt geben, solange noch das Militär existiert. Wir fallen immer wieder in die Praktiken der Steinzeit zurück, solange wir parallel zu aller Zivilisation 18-Jährigen beibringen das Gegenteil. Alles, was verboten ist im zivilen Leben, muss trainiert werden im Krieg. Morden, stehlen, töten, rauben, alles notwendig, lügen. Jede Art von Brutalität zur Pflicht als Soldat.
Ukraine, Russland, die Brutalität ist hoch. Und jetzt absolut. Israel, Hamas, die Brutalität ist hoch. Und es wiederholt sich. Man hat das Gefühl, das war im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, aber jetzt ist es vorbei. Nein, nein, es ist immer noch unter uns. Und wenn ich jetzt noch einen letzten Schwenk machen darf.
Ganser, es ist der Stolz, melden zu können, wir sind mit euren Waffen schon dabei, dass wir Weihnachten letzten Jahres Zelensky in Washington 95.000 Russen getötet haben. Inzwischen sind wir bei mindestens 250.000 Russen. Schon wird gemeldet heute Morgen in der Zeitung, jeden Tag fallen 500 Russen mindestens. Das müssen wir. Wie kann man darauf stolz sein, statt endlich zu begreifen, jetzt muss Schluss sein. Überall Schluss sein. Mit den Waffenrüstungen, mit der Aufrüstung, mit der Favorisierung. Wir reparieren alles, wir schicken Milliarden dahin. Wir machen Zelensky zu dem wichtigsten Mann im 21. Jahrhundert, weil er so stark dem Russen entgegentritt. Wie kann man darauf stolz sein, statt zu begreifen, es ist das Schandbuch, das wir uns selber wieder neu auferlegen. So dürfen wir nicht handeln, wenn wir Menschen bleiben wollen. Das sollte man lernen.
Ja, und auch was dann Scholz erscheint mir wie ein Kanzler des Niedergangs, wie er da Deutschland in diese Konfrontation führt oder was Annalena Baerbock als Außenministerin macht. Und das ist so weit weg von Immanuel Kant oder das ist so weit weg von der deutschen, sag mal, ich sehe da die deutsche Kultur, ich sehe in Ihnen einen Repräsentanten, wo ich sage, das ist ja eigentlich diese hochwertige Kultur, die es in Deutschland gibt. Auch ein Eckhart Tolle oder ein Immanuel Kant oder ihr habt wirklich Schopenhauer. Ich zähle sie tatsächlich auch mit Goethe zu diesen Großen in Deutschland. Und auf die hört man da nicht. Und dann folgt man einer Annalena Baerbock, wo doch in dem Sinne nicht die gleiche Weisheit vorhanden ist. Um das Gespräch abzurunden, was würden Sie einem jungen Menschen sagen, der 15 Jahre alt ist und sich für den Frieden interessiert, für die Friedensbewegung? Was soll er, wenn er jetzt auf dieses 21. Jahrhundert blickt, oder was soll sie sozusagen als Leitschnur, an was soll sie sich orientieren?
Ich spreche jetzt einfach als Mitmensch, aber auch, wenn Sie so wollen, als Seelsorger oder Psychotherapeut. Der Wille zum Frieden darf und kann keine Ideologie sein. Manchmal ist sie das aber. Und dann muss man davor warnen. Man kann sich weigern, Soldat zu werden, weil man noch ein Muttersöhnchen ist und schwach ist und kämpfen überhaupt nie gelernt hat, weil man kein eigenes Gewissen hat, weil man zu brav ist, um sich zu kommandieren zu lassen, auf den Kasernenhof zu melden. Man ist immer scheu gewesen. Man begreift nicht, dass man Rechte hätte, die man verteidigen sollte. Dann ist die Therapie erstmal darin bestehend, dass man jemanden zu einer Persönlichkeit macht, die fähig ist, sich abzugrenzen, zu sich selber Ja zu sagen, um den Preis allerdings, dass sie nicht ihre Revanchelust, ihre Aggression nach außen richtet, schädigend. Es muss am Ende stimmen, sonst ist kein Gewissen. Das Umgekehrte gilt genauso. Man kann sich melden zur Bundeswehr oder zu jeder anderen militärischen Ordnung aus Abhängigkeit, um zu vermeiden, dass man noch ein Muttersöhnchen ist. Man will endlich ein richtiger Kerl sein. Und das sind die ja. Beim Militär haben wir zwar jetzt Frauen, aber eigentlich ist das eine Männerwirtschaft. Richtiger Mann ist, wenn man töten kann. Das hat eine lange Kette von Voraussetzungen, selbst in der Ethnologie. Mit 14 in den Initiationsriten lernt ein Junge zu töten, dann ist er ein Mann. Und eine Frau zu gebären, dann ist sie eine Frau. Und beides polar dient dem Leben im Kreislauf, töten und gebären. Diese zweite Spaltung ist tief im Bewusstsein und sie müsste überwunden werden. Wir müssten, wenn wir von Gewissen reden, den Frieden anstreben, weil wir ihn ein Stück weit in uns tragen und die inneren Widersprüche ausgeräumt haben. Wir müssen uns bis dahin selbst verstehen, dass wir, wenn wir angegriffen werden, keine Angst mehr haben, sondern darüber nachdenken, was jemandem vor sich geht. Warum macht er das?
Also nicht zurückschlagen in dem Sinne.
Wenn die linke Wange, rechte Wange geschlagen wird, ist das mit links, mit dem Unbewussten. In jedem Ehestreit versuche ich so mit Leuten mediativ umzugehen. Der Mann hat etwas gesagt, die Frau irgendwie reagiert. Und es war schwer beleidigend. Aber warum? Ich erzähle es, damit als Beispiel die Sache klar wird. Ein Mann hatte eine Frau sehr lieb gewonnen und ihr das gesagt, du bist wunderschön. Daraufhin brach die Frau in Tränen aus und der Mann wusste nicht, was jetzt schon wieder falsch sein soll. Immer wieder hast du was. Ich sag dir was Schönes und dann musst du jaulen. Ich will das nicht. Hör damit auf. Es gab Krach und die Frau fing noch länger an zu weinen. Der Mann verstand die Frau nicht und die Frau den Mann nicht. In Wirklichkeit hatte sie eine Mutter gehabt, die, wenn sie was Schönes hätte sagen können, das höhnisch meinte. Das Mädchen war sehr schön, aber die Mutter hatte Angst vor der Schönheit und machte das nieder. Wenn Mutter gesagt hätte, du bist wunderschön, war das ein sittlicher Tadel. Zieh dich ordentlich an. Zeig dich nicht in deiner Schönheit, du verführst die Jungen. Das war ein Vorwurf.
Das hat sie noch gespeichert aus ihrer Kindheit.
Und jetzt hört sie es von ihrem Mann und denkt sich,
das Ganze wieder.
Die Kerle wollen immer nur das eine und das darf ich niemals wollen. Ich darf ihn doch nicht zur Sünde verführen. Ich kann nur weinen, schon wie ich aussehe, ist alles falsch. Das konnte der Mann nicht verstehen, sie konnte es ihm auch nicht sagen. Aber das wäre jetzt die andere Wange hinhalten. Was meinst du eigentlich? Was sagst du? Wie meinst du, was du sagst? Mich trifft das furchtbar, zentral. Aber wir müssen uns darüber verständigen. Sonst kann das wochenlang weitergehen und es geht auseinander, wo es zusammengehen sollte. Und so wäre das zwischen den Nationen genauso.
Warum? So ist das zwischen Israel und Palästina, zwischen Russland. Es fehlt eigentlich der Dialog.
Genau.
Und es fehlt das Verständnis für die Komplexität der Situation, die durchaus komplex ist.
Dem Einzelnen würde ich sagen, wir müssen alle Gefühle, die du mitbringst, prüfen. Und dann sehen, was für dich wirklich Geltung hat und Bestand besitzt. Das muss ich noch erzählen, wie zum Abschluss. Ich habe erlebt mal, dass ein Offizier der Bundeswehr kam, Raketenabwehr, war sein Metier, digital gut ausgebildet. Und ich habe selten ein Gespräch geführt, das mir so nahe gegangen ist im Umkreis unserer Thematik. Er kam, schlank, erwachsen, in Uniform, vollkommen adrett, gab mir die Hand und die war schweißnass. Dann sah ich, dass er sehr viel Angst haben muss und das erläuterte er auch. Er hat Kopfschmerzen auch. Er ist die ganze Strecke vom Einsatzort zu mir hin gefahren mit dem Auto, immer als Erster. Er wollte nicht überholt werden. Es war ein Wettbewerb auf der Autobahn, der Erste sein. Warum kommen Sie? Was führt Sie zu mir? Meine Frau hat sich von mir getrennt. Sie hat gesagt, du bist der Tod, ich kann mit dir nicht leben. Wann hat sie das gesagt? Sie hat, weil Sommer ist, wie jetzt Blumen reingeholt. Und ich habe ihr gesagt, die tragen Bakterien und Insekten rein. Ich will die nicht. Dann hat sie gesagt, du denkst nur ans Töten und an Gefahren. Mit dir kann ich nicht leben. Und dieser Offizier der Bundeswehr sagte, die Frau hat völlig recht. Das war der Grund, in Psychotherapie zu kommen, oder Seelsorge, wie ich es verstehe.
Ja.
Und dann erzählte mir er sein Leben. Sein Vater war weggegangen nach Südafrika, nach dem Krieg, um der Verfolgung als ein Ex-Nazi auszuweichen. Aber es sind auch viele Juden nach Südafrika gegangen, um vor den Nazis, die es damals gab, auszuweichen.
Ja, und in der Zeit 45, 46.
Genau. Dort. Er nun in der Schulklasse erlebt, dass jüdische Kameraden in seiner Klasse sind, die das Nazischwein dazwischen nehmen. Das Erste, was er lernt, kaum dass er 10 Jahre alt ist, ist Taekwondo. Kampfsport. Er kann sich überhaupt nur als deutscher Junge Sohn eines Nazis, eines Russland-Judenhassers durchsetzen, wenn er lernt, sich zu verteidigen. Der Berufswunsch freiwillig Bundeswehr. Das ganze Leben besteht nur aus Krieg. Überleben als der Stärkste. Jedem es zeigen, wenn er nur wagt anzugreifen.
Bis zu den Blumen.
Bis zu allem. So kann man nicht lieben, so kann man nicht leben, so kann man kein Mensch sein. Als wir so weit waren, erzählte er, wie er das jetzt erlebt. Er sitzt als Offizier am Schreibtisch. Es klopft, jemand kommt rein. Und er sagt, Entschuldigung, was bin ich für ein dämliches Schwein? Ich genieße die Angst, die ich sehe bei dem Rekruten, der durch die Tür kommt. Wie er langsam, zögernd seine Männchen macht, das genieße ich, den Abstand meiner Macht. Wann komme ich mal darauf zu sagen, das ist genau so ein Kerl wie ich auch, ich gehe ihm entgegen und gebe ihm die Hand. Wann werde ich mal ein Mensch, statt ein Offizier zu sein? Er war dabei, obwohl verpflichtet auf 12 Jahre Bundeswehr, das Ganze zu quittieren. Und 2 Jahre später kriegte ich eine Karte, er hat sich neu verheiratet. Ich dachte, so muss man umgehen mit dem freien Gewissen von Menschen. Wenn sie so weit sind, entscheiden sie sich richtig für den Frieden. Die Gründe, etwas zu tun, sind immer wichtiger als der Entschluss. Das gilt im Umgang mit dem Krieg genauso. Warum entsteht er? Sogar auch bei der Frage, ich will nur Frieden. Es kann genauso neurotisch sein. Man muss die Gründe durchgehen. Und sie müssen stimmen in der persönlichen Identität. Das ist, was Kant eigentlich gemeint hat, nur rein rational. Wir müssen es nacharbeiten, psychoanalytisch, seelsorglich, christlich. Dann darf ich zum Abschluss Sigmund Freud zitieren, 1915. Warum Krieg? Wir lernen jetzt, was wir auch in Kriegszeiten schon hätten wissen können, dass der Staat die Verbrechen, Lügen, Morden, Stehlen nicht abschafft, um sie aus der Welt zu bringen, sondern um ein Monopol darauf zu erheben, wie viel auf den Import von Zucker und Tabak. Wenn das der Staat ist, hat Tolstoi recht. Ein Staat, der die Menschen einlädt, das Töten zu lernen in seinem eigenen Auftrag, verdient kein Gehorsam mehr. Dazu müssten wir Nein sagen, im Militär und zu dem Staat, der sich das Militär erhält. Gegen jeden Krieg und jede Vorbereitung. Im Gewissen.
Ja, Herr Trevermann, ich danke Ihnen für Ihr Engagement für den Frieden, für dieses Plädoyer für den Pazifismus, für den Frieden, für das eigene Gewissen. Und ich möchte Ihnen auch danken für Ihr Lebenswerk. Sie sind sicher für Tausende und Abertausende eine große Inspiration.
Herr Ganser, Sie für mich.
Vielen Dank, Herr Trevermann.
Wir bleiben zusammen.
Wir bleiben in Kontakt.
Ja, danke schön.
Vielen Dank, wunderbar. Ja, ich möchte auch allen danken, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Ich bin wirklich berührt von diesem Gespräch und ich denke, es ist immer der richtige Moment, sich für den Frieden zu entscheiden, egal wo man gerade ist im Leben. In dem Sinn.